Herr Hofmann, Ihre Gewerkschaft ist mit jetzt fast 2,3 Millionen Mitgliedern besonders stark vertreten im Automobil- und Maschinenbau, den deutschen Schlüsselindustrien. Lassen Sie uns mit der Automobilindustrie beginnen. Da haben wir einige turbulente Tage hinter uns. Stichwort Elektroautos, ein großes Hemmnis, die fehlende Ladeinfrastruktur. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat jetzt angekündigt, private Ladesäulen mit 1 Milliarde Euro zu fördern, kann man doch sagen, endlich tut die Bundesregierung was, oder?
Ja, wenn sie es täte, schön. Wir hatten ja eine intensive Debatte über das Thema Ladeinfrastruktur, auch in der nationalen Plattform Mobilität. Und mir scheint eines wichtig zu sein. Es geht es nicht darum, allein private Investitionen anzuregen in Ladeinfrastruktur. Wir brauchen vor allem eine verlässliche Planung und ich sag mal auch eine Aussage des Staates. Wir garantieren dem Bürger eine flächenweite Ladeinfrastruktur. Dazu gehören ein paar ganz einfache Maßnahmen, etwa im Mietrecht. Kein Mieter kann ohne Zustimmung seines Vermieters heute so eine Tankstelle in der Garage installieren. Im Eigentümerrecht. Jede Eigentümergesellschaft muss heute mit Einstimmigkeit entscheiden, ob in der gemeinsamen Tiefgarage ein Elektroauto laden kann, ja, nein. In Frage auch des Planungsrechts. Wie lange brauchen wir, um planungsrechtlich etwa die notwendige Netzversorgung von Elektrotankstellen, etwa für das Laternenparken in den Großstädten zu organisieren? Das wären sehr ganz praktische Fragestellungen. Und bevor man mit großen Zahlen jongliert, wäre es mir wichtig, dass man an diesen praktischen Themen beginnt und dann systematisch sich der Frage zuwidmet, wie kann eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, und zwar so eine, die schnelles Laden auch ermöglicht, investiert werden? Was ist der Aufgabe des Staates? Was lässt sich etwa über Ausschreibungsmodelle lösen, wie wir es etwa bei dem Thema der Kommunikationsnetze haben? Also das Jonglieren mit großen Zahlen allein reicht nicht. Es müssen schon konkrete Maßnahmen hinterlegt werden.
Aber man kann ihm ja nicht vorwerfen, dem Verkehrsminister, dass er nicht nach vorne geht, nicht mal ein Zeichen setzt und sagt, das ist wichtig.
Ich habe ihn ja nicht gescholten deswegen. Ich habe ihn nur ergänzt.
Was ist denn, wenn er jetzt das Geld gar nicht bekommt? Denn wenn wir das alle richtig verstanden haben, dann ist das ja zusätzliches Geld, das der Finanzminister erst noch zur Verfügung stellen muss.
Es gilt für diese Frage, gilt für mich viele weitere auch. Wenn die Gesellschaft einen Anwechsel in der Mobilität möchte, das wollen wir auch, dann ist das mit Kosten verbunden. Klimaschutz umsonst gibt es nicht. Und die Frage ist, wer trägt die Kosten? Trägt das allein der Bürger, der investieren muss in entsprechende Ladestationen? Tragen es die Kommunen? Was ist der Beitrag auch der Automobilindustrie?
Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie vermissen ein Konzept. Der größte deutsche Autobauer Volkswagen, der hat jetzt kritisiert, dass bei den Elektroautos ein, und da zitiere ich, ein roter Faden in der Förderkulisse, Zitat Ende, fehlt. Würden Sie da zustimmen?
Da würde ich zustimmen, weil es gibt weder eine Strategie noch einen roten Faden. Es gibt einzelne Projekte, einzelne Förderinitiativen. Im Kern wirken die dort, wo sich alles ballt. Sie haben in Städten wie Stuttgart oder Hamburg eine gute Ladeinfrastruktur. Fahren Sie 5 Kilometer außerhalb der Stadt, haben Sie nichts.
Diese Kritik, die ich eben zitiert habe, stammt aus einem Papier, mit dem VW für helle Aufregung in Berlin gesorgt hat. Es wird dort nämlich ziemlich unverblümt eine massive Subventionierung für die Elektroautos gefordert. Ist das aus Ihrer Sicht denn der richtige Weg?
Also ich denke schon, dass wir in einer Beginnphase eine Subventionierung brauchen. Die Frage ist, wer trägt die Kosten? Es muss für den Kunden erschwinglich sein, ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Da erwarte ich auch von der Industrie, dass sie da einen Teil dieser Last mit übernimmt, kundenfreundliche Elektrofahrzeuge unterhin auch in Kaufnahme niedrigerer Margen auch bereitzustellen. Trotzdem wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, das zeigen uns europäische Erfahrungen in anderen Ländern, dass doch ordentliche Subventionierungen dann auch zu ordentlichen Neukäufen von Elektrofahrzeugen führen.
Aber hat denn die deutsche Autoindustrie nicht das Elektroauto eigentlich nicht verschlafen. Die Chinesen sind schon viel weiter. Und jetzt sollen Subventionen kommen?
Ach, technologisch haben sie es nicht verschlafen. Ich sage mal, Gott sei Dank haben wir im Moment noch nicht den Kunden, der in dieser Masse danach ruft. Modelle gibt es genügend. Aber wie gesagt, es fehlt die Ladeinfrastruktur. Das Preis-Nutzen-Verhältnis stimmt nicht. Solange wir das Thema Batteriezelle nicht in einer europäischen Wertschöpfung darstellen können.
Herr Hofmann, Batteriezelle kommen wir gleich noch zu. Aber es wird einem ja schon etwas mulmig, wenn ein Konzern wie Volkswagen sozusagen alles auf eine Karte setzt, rein auf Elektroautos setzt, so wie beim Roulette auf Schwarz oder Rot. Kann das denn richtig sein? Denn einen Plan B gibt es ja nicht.
Das ist das hohe Risiko, das wir sehen. Aber die Frage ist, wie kann ich Klimaschutzziele, die so beschlossen sind, bis 2030 erreichen, ohne dass ich auf Elektroantriebe setze? Natürlich gibt es Alternativen. Wir haben die Brennstoffzelle, wir haben synthetische Kraftstoffe. Die sind nach aller Einschätzung für eine industrialisierte Fertigung und auch für Kosten- und Kosten-Nutzen-Verhältnisse, die erträglich sind, nicht bis Mitte der 20er Jahre in einem Zustand, wo man sie auch, sagen wir, auf den Markt bringen kann. Wenn wir jetzt aber jedes Jahr und das mit einem hohen Anspannungsgrad die CO2-Ziele erreichen möchte, ist die einzige Alternative, die wir gerade haben, das Thema der Elektroantriebe. Insoweit sind wir, sagen wir mal, da in einem Tunnel einerseits drin. Nur wenn wir im Tunnel drin sind und nicht Gas geben, hinten wieder mal Sonne zu sehen, sind wir auch verloren. Deswegen müssen wir jetzt alles tun, damit das Thema Elektroantriebe funktioniert, ohne dabei zu vernachlässigen, dass man etwa für Nutzfahrzeuge wahrscheinlich andere Technologien braucht. Da ist die Batteriezelle und das rein elektrische Fahrzeug nicht die Alternative.
Wie viele Arbeitsplätze werden wegfallen durch den Umstieg auf Elektroautos?
Wir rechnen damit, dass wir einen Verlust rechnen müssen von ca. 150.000 Arbeitsplätzen allein rings um die Produktion des Antriebsstrangs.
Betrifft das vorwiegend die Autobauer oder vorwiegend die Zulieferer?
Das betrifft überproportional die Zulieferer, weil Autobauer werden wegfallende Kapazitäten versuchen, durch Insourcing wieder auszugleichen. Das heißt, der Kuchen, den es zu verteilen gibt, wird der Zulieferer enger. Und wir hatten gerade es vorgelegt bekommen in einer Studie von Fraunhofer, die das auch nochmal verdeutlicht hat, dass Zulieferer überproportional stark in der Beschäftigung betroffen sind durch Elektromobilität.
Wie kann man diesen Stellenwegfall kompensieren?
Zunächst mal zumindest durch den Sachverhalt, dass man die Komponenten für Elektromobilität an den Standorten investiert, wo Verbrennertechnologie wegfällt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ob das jetzt die Leistungselektronik ist, ob es die Elektromotoren sind, ob es die Batteriesysteme sind. Darum muss gerungen werden, dass diese Investitionen an den Standorten stattfinden.
Bleiben wir mal bei den Batteriezellenproduktionen. Da setzen Sie sich ja dafür ein, dass es solche Werke gibt, dass es da Arbeitsplätze dann in Zukunft gibt. Viele sagen ja, die Asiaten machen das seit vielen Jahren, können das viel günstiger, die Batteriezellenproduktion. Dadurch werden wir keine Arbeitsplätze sichern.
Dann würden wir auch die gesamte Wertschöpfungskette Fahrzeugbau in der Zukunft in Frage stellen. Weil die Batterie macht ungefähr 30-40% des Wertes des Fahrzeuges aus. Und wenn Sie nicht mehr die Hand auf die 30-40% Wertschöpfung haben im Fahrzeug und damit aber auf wesentliche Leistungskomponenten des Fahrzeuges, dann sind Sie in Abhängigkeiten, wo Sie auf der Batterieseite, ich sag mal Worst Case, von den asiatischen Oligopolisten abhängig sind und beim autonomen Fahren von den US-amerikanischen Internetkonzernen.
Dann ja, aber ist bis wir das alles andere aufgebaut haben, Herr Hofmann, das dauert noch eine ganze Weile. Die anderen haben schon subventioniert vor Jahren. In Erfurt wird jetzt ein Werk hingestellt, Batteriezellenwerk, ein asiatisches. Das ist doch alles schon eine Technologie, die vorhanden ist. Müssten wir uns nicht mehr auf Forschung, Material und solche Dinge?
Das ist eine alte Illusion, die man leider schon mehrfach mit schlechten Erfahrungen begleiten musste, dass die Hoffnung auf die nächste Generation und der Ausschluss jetziger Investitionen uns zukünftig Marktanteile verschafft. Wenn die Märkte verteilt sind, lässt sich auch nach einem Technologiesprung nicht mehr der Markt neu aufholen. Wer jetzt nicht dabei ist und jetzt relativ schnell nachholt, und das geht noch in den nächsten 10 Jahren, der wird auf die Dauer von der Entwicklung als Marktteilnehmer ausgeschlossen sein.
Ja, aber in der Batteriezellenfertigung sind 80% reine Materialkosten. 75% des Materials stammen aus China. Und bei den notwendigen Rohstoffen hat sich China und die Hälfte der Vorkommen schon gesichert. Also nur 20% eigener Wertschöpfungsanteil. Damit kann man doch keine Arbeitsplätze sichern.
Man kann sehr wohl Arbeitsplätze sichern, weil die Batteriezelle ist nur im bedingten Maße, sagen wir mal, importierbar und exportgut. Auch die chinesischen und koreanischen Hersteller investieren hier in Europa. Wobei mir das zunächst mal auch nicht der entscheidende Punkt ist, welches Label da drauf steht, sondern dass die Investition hinterher in Europa stattfindet und am besten auch hier in Deutschland stattfindet. Und die haben natürlich die Möglichkeiten der Rohstoffversorgung etwas leichter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeigen aber auch Beispiele wie BMW, die sich zwischenzeitlich Rohstoffquellen gesichert haben, dass es Alternativen gibt. Und die Frage, was kann europäische Außenpolitik und Handelspolitik dazu beitragen? In solchen Feldern auch die Frage der Rohstoffversorgung zu sichern, ist eine entscheidende. Die viel entscheidendere aber ist es. Sie sagten den hohen Wertmaterialanteil. Der Kasus Knaxus, der wettbewerbsentscheidende Punkt wird sein, beherrschen wir den gesamten Werkstoffkreislauf? Beherrschen wir den Werkstoffkreislauf von Batteriezelle über Zweitverwertung, etwa als Hausspeichertechnologie, über die Frage des Recyclings, der Wiedergewinnung und Wiederverwendung. Wenn wir diesen Werkstoff beherrschen und sich sage, damit auch einen großen Teil der Frage des Werkstoffbedarfs einfach im Kreislauf bewegt, dann haben wir auch Chancen, auch was die Rohstoffseite angeht. Und da haben wir auch echt bessere Chancen als Investoren von außerhalb, weil dieses Thema Kreislaufwirtschaft ist in Deutschland und da hat auch die deutsche Maschinenbau- und Anlagenindustrie viel Kompetenz gut realisierbar.
Sie hören das Interview der Woche mit dem ersten Vorsitzenden der IG Metall, Jörg Hofmann. Und Herr Hofmann, Sie haben einen innovativen Vorschlag gemacht für die Zeit des Umbruchs. Also wenn Beschäftigte dann doch Schwierigkeiten haben beim Umstieg auf das Elektroauto, das sogenannte Transformations-Kurzarbeitergeld. Ich kenne das ja nur so, Kurzarbeitergeld gibt es dann, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann muss man was überbrücken. Was Sie jetzt fordern, ist neu. Können Sie sagen, wie lange soll man das kriegen? Wer soll das bezahlen?
Es geht um die Überbrückung der Zeiten, wenn Umbrüche im Unternehmen stattfinden, wenn Arbeitsvolumen wegfällt, weil zum Beispiel keine Verbrennertechnologie mehr gefragt wird auf dem Markt, auf der anderen Seite neue Geschäftsmodelle noch nicht so entwickelt haben, dass Äquivalentbeschäftigung entsteht. Da haben wir heute die normale Reaktion der Unternehmen ist zunächst mal, wir bauen Personal ab. Und das halte ich jetzt nicht für den richtigen Weg. Ich glaube, Unternehmen haben auch Verantwortung, in diesem Strukturwandel möglichst alles zu tun, dass Beschäftigte, die heute ihre Leistung bringen, auch morgen Perspektiven im Unternehmen haben. Dazu kann es auch eine Rahmung geben und Begleitung, etwa dadurch, dass mit so einem Transformationskurzarbeitergeld, wenn Arbeitsvolumen wegfällt, wenn die Arbeitszeit reduziert wird, die reduzierte Arbeitszeit oder die damit frei gewordene Zeit dafür genutzt wird, Menschen zu qualifizieren für die neuen Tätigkeiten. Das wird eine Drittelfinanzierung sein, die wir üblicherweise im Kurzarbeitergeld haben. Da ist der Arbeitgeber gefordert mit Zuschüssen, da gibt es Zuschüsse der Arbeitsmarktpolitik. Und letztendlich werden wir natürlich gucken, dass das, was die Einzelnen sozusagen mit einem niedrigeren Einkommen damit verbunden bekommen, möglichst klein zu halten, die Differenz. Aber das ist der Aushandlungsprozess, der dann vor uns steht.
Wie lange soll das gezahlt werden? 24 Monate?
Wir halten so eine Länge für angemessen. Das ist es mal auch eine Frage, was ist da durchsetzbar? Weil wir schon sehen, wir werden Umbruchphasen haben, die jetzt nicht in 6, 8, 9, 10 Monaten erledigt sind. Aber es ist immer noch schlauer, die Menschen zu qualifizieren auf Tätigkeiten von morgen, als dem Arbeitsmarkt zu überlassen. Das hat hohe soziale Kosten. Ich sage auch eines immer dazu, wenn Klimaschutz rüberkommt als Arbeitsplatzvernichtungsmaschine und wir nicht gesellschaftliche Antworten geben, wie Sicherheit am Arbeitsmarkt trotz dieser Veränderung realisiert werden kann, dann haben wir ein Akzeptanzproblem von Klimaschutz, das gesellschaftlich spaltet.
Es gibt also konjunkturelles Kurzarbeitergeld, dann kenne ich noch Transferkurzarbeitergeld. Dieses neue Kurzarbeitergeld wäre ja sozusagen ein neues arbeitsmarktpolitisches Instrument. Haben Sie mit der Bundesregierung da schon mal gesprochen? Ist sie dafür?
Wir sind da im Gespräch, wie insgesamt wir das Thema Kurzarbeit, glaube ich, noch mal aktualisiert aufnehmen müssen. Warum bin ich mir sicher, dass das auch für Politik interessant ist, dieses Thema, die Notwendigkeit, Sicherheit zu vermitteln in diesem Veränderungsprozess, ist politisches Gemeingut, Gott sei Dank, zwischenzeitlich. Über das Wie kann man nicht heftig streiten. Es fehlen noch ein paar konkrete praktische Vorschläge. In diese Lücke stößt das Transformationskurzarbeitergeld rein, weil es einerseits an die Verantwortung der Arbeitgeber ansetzt, nämlich Beschäftigung zu halten, aber auf der anderen Seite auch in die Verantwortung der Gesellschaft ansetzt, dafür auch einzutreten, dass ein gewollter Wandel, ein gesellschaftlich gewollter Wandel, nicht auf den Rücken der Beschäftigten ausgewirkt.
Ein ganz wichtiger Wandel betrifft ja die gesamte deutsche Industrie. Das ist die Digitalisierung der Arbeitswelt. Diese Woche konnte man in Hannover auf der wichtigsten Industriemesse sich umschauen. Da konnte einem schon etwas bang werden, wenn man überall Industrieroboter sieht, Lackieranlagen, die ihre Fehler selber erkennen, automatisierte Produktionssysteme. Wird der Mensch überflüssig?
Nee, er wird nicht überflüssig. Er schlüpft in eine neue Rolle. Und die Frage, welche Rolle ist das? Sag mal, wird er letztlich zum Anhängsel von Maschinerie und nur einige wenige, sagen wir mal, bedienen, das große Steuerrad? Oder nutzen wir digitale Techniken, um Arbeit in der Breite qualifizierter, auch mit Entscheidungskompetenz ausgestattet und unterstützt Digitalisierung eben menschliche Fähigkeiten und Kompetenzen?
Ja, aber genau das ist das Problem, ja, Herr Hofmann. In einem anderen Interview der Woche des Deutschlandfunks hier an dieser Stelle hat Janina Kugel, die Arbeitsdirektorin von Siemens, gesagt, es werden Jobs verschwinden, aber es werde auch neue geben. Aber das sind dann vielleicht ja nicht genau diejenigen, die die bisherigen Beschäftigten auch ausfüllen können.
Dieses Matching wird das zentrale Thema sein. Das IAB sagt, bis 2035 1,5 Millionen Jobs entfallen durch Digitalisierung, 1,5 Millionen kommen zu. Das möchte ich da nicht spekulieren drüber, stimmen die Zahlen, aber die Größenordnung können ungefähr so stimmen. Also das Saldo ist gar nicht das Thema, sondern die Frage ist, wie sieht das Matching aus?
Mit Matching meinen Sie, dass
das Zusammenpassen von Menschqualifikation und Tätigkeit. Mhm. Das fängt damit an, dass die Qualifikationen nicht die sind, aber es geht darüber hinaus, welche neuen Arbeitsplätze entstehen denn auch in der Qualität von Arbeit. Unsere Beobachtung ist halt die, dass vieles, was an neuen Geschäftsmodellen implementiert wird, nicht im Rahmen guter, tariflich gesicherter, mitbestimmter Arbeit sich entwickelt, sondern zunächst mal außerhalb der Strukturen sich darstellt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn Sie das vielgelobten Mobilitätsdienste, Shared Services im Mobilitätsbereich anschauen, dann finden Sie die Arbeitskraft dort, etwa in Berlin, bei jungen Männern in der Regel mit kleiner Trittleiter und einem Putzeimer, die Car2Go's und Drive-Now's Fahrzeuge wieder richten und dem Kunden an den gewünschten Ort bringen. Das ist keine Tätigkeit, wo Sie jemanden aus der Industrie hinentwickeln können und wollen.
Dafür hat ja die Bundesregierung das sogenannte Qualifizierungschancengesetz entwickelt. Reicht das aus für diesen Prozess des Umbruchs?
Das ist mal ein erster Schritt. Ich glaube aber, wir müssen beginnen im Betrieb, im Unternehmen, bei der Frage, gibt es denn Strategien der Personalentwicklung, gibt es Strategien der Personalplanung? Unsere Feststellung ist die oft nicht. Wir sind gerade dabei, Hunderte von Betrieben, es werden deutlich über 1000 werden, zu kartieren. Was verändert sich denn in den einzelnen Beschäftigtenbereichen?
Sind Sie da nicht schon etwas spät damit? Weil das passiert ja alles schon.
Besser, wir fangen heute an. Wir stellen leider fest, viele Unternehmen haben die Frage für sich noch gar nicht gestellt. Das ist die für mich bedrückendste Wahrheit, dass wir mitten in einem Veränderungsprozess sind, wo eine nicht kleine Zahl, ich würde sagen fast die knappe Mehrheit, der insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen noch gar keine Idee haben, welche Bedeutung haben digitale Geschäftsmodelle für uns? Wie kann ich Industrie 4.0 Technologie bei mir im Betrieb anwenden? Wir sind die Dränger in dieser Frage Richtung Arbeitgeber. Macht euch mal Gedanken.
Die Arbeitgeber möchten ja gerne, dass da auch die Arbeitszeit etwas flexibilisiert wird, weil Digitalisierung, das lässt sich schlecht mit 8-Stunden-Tag und festen Arbeitszeiten vereinbaren. Sind Sie da bereit, den Arbeitgebern entgegenzukommen?
Ach, das ist ein Phantomschmerz. Wir haben solche flexiblen Arbeitszeitmodelle, gerade durch Tarifverträge, die sehr situationsgerecht die Arbeitszeiten regeln. Wir haben Arbeitszeitkonten. Im Gegenteil, ich würde die Arbeitgeber gerne auffordern, endlich mal auch zum Thema Arbeitszeitkonten Tarifregelungen in allen Tarifgebieten abzuschließen. Also dieses Gejammer, sage ich da bewusst, ist keines, was Realitäten beschreibt.
Es gibt ja auch die Idee von einem bedeutenden Industrieführer, dass diejenigen, die mit der rasanten Entwicklung der Digitalisierung nicht mitkommen, versorgt werden müssen durch eine Art Grundeinkommen. Was halten Sie denn davon?
Das ist ein Menschenbild, das ich menschenverachtend nenne. Es war auch im Kapitalismus immer das Bemühen auch gerade der Gewerkschaft mit Erfolg, dass technischer Fortschritt, sozialer Fortschritt wird und das für alle. Und wenn ich ein Menschenbild habe und ein Gesellschaftsbild habe, das sozusagen davon geprägt ist, da werden welche abgehängt, die müssen wir noch durchalimentieren. Frage offen, wer zahlt das? Dann ist es nicht das Meinige. Ich sehe gerade auch den Herrn, der Joe Kaeser, der Chef von Siemens, der dieses Zitat gebracht hat, mit in der Verantwortung für die Beschäftigten bei Siemens dafür zu sorgen, dass alle Perspektiven haben. Ein Technologiekonzern wie Siemens kann sich nicht damit abfinden, wenn Technologie Fortschritt für die Menschen bedeuten soll, dass man Menschen im Ergebnis aussondert, absondert und letztendlich die Folgen der Digitalisierung sozialisiert, wenn man die Profite durchaus gerne selber einstreicht.
Weiteres Top-Thema auf der Hannover Messe war der schnelle Mobilfunkstandard 5G. Nur mit ihm können die vielen Sensoren ja zeitgleich arbeiten. Automatisierung in der Fertigung und bei den Autos autonomes Fahren ermöglichen. Im Moment läuft die Auktion der 5G-Frequenzen. Geht das eigentlich alles schnell genug in Deutschland?
Also wenn ich unseren Deckungsgrad ansehe bei 4G, da wäre ich mal schon froh, wir hätten da einen flächendeckenden. Also es ist schon beachtenswert, dass in vielen Ländern Europas, die man nicht gerade zu denen dann mit dem Wohlstandsniveau von Deutschland selten eine deutlich höhere Flächendeckung hat, was Netze angeht, wie hier.
Also bedroht dieses Defizit Arbeitsplätze in Deutschland?
Ja, weil es zum Beispiel, mach ganz praktisches Thema, kleine Mittelständler, die angewiesen sind in Zukunft, dass sie ihre Konstruktionsdaten online austauschen. Und das können sie nicht machen, wenn sie Wartezeiten haben von Minuten. Oder ein ganz praktisches Beispiel, Arbeitszeit, mobiles Arbeiten. Ein Ingenieur, der bei Daimler in Sindelfingen arbeitet, der kann vom Schwarzwald nicht mobil arbeiten, weil er keine Leitungsfrequenz hat, keine Leitungsgeschwindigkeit hat, die Arbeiten möglich macht. Also wer digitales Leben auch in seinen Vorteilen, wer digitales Arbeiten und Arbeitsteilung nutzen will, der braucht verbindlich auch eine öffentliche Infrastruktur, die leistungsfähig ist und zwar bis in die Fläche rein.
Der chinesische Netzausrüster Huawei, der hat in Hannover auch neue Komponenten für 5G gezeigt. Sollte der beim Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland beteiligt werden?
Ich glaube, wir müssen uns zunächst mal ernsthaft die Frage stellen, warum haben die Technologiekonzerne in Europa keine ausreichenden Alternativen? Die Frage wird gerade im Moment kaum debattiert, es wird über Ausschluss debattiert. Ich würde die Frage eher mal sehr sorgen wenden, welche Alternativen haben wir dann? Und wenn es da welche gibt, sind die zu bevorzugen? Aber
die gibt es ja nicht, weil Ericsson und Nokia, da gehen die Aufträge in die USA. Also müssen wir Huawei beteiligen,
richtig? Also industriepolitisch finde ich es überhaupt keinen wünschenswerten Zustand. Aber die Frage ist, beantworten wir jeder, der kritisiert, welche Alternativen haben wir? Es kann nicht sein, dass der 5G-Ausbau deswegen unterbleibt, weil europäische Technologie nicht zur Verfügung steht.
Sie hören das Interview der Woche mit dem Chef der IG Metall, Jörg Hofmann. Vorletzte Frage auf der Hannover Messe. Da gab es auch innovative Transportsysteme zu sehen. Magnetfelder und darauf schwebende Scheiben sind auch leicht zu reinigen. An Sie die Frage, ist das klassische Fließband, und da haben sich ja nun Generationen von IG Metallern dran abgearbeitet, als Arbeitsform am Ende?
Also ich habe einen Traum an dieser Stelle, dass das Ende da ist. Dass endlich es möglich ist, und zwar mit der gleichen Kosteneffizienz, ganzheitliches Arbeiten, auch etwa bei der Montage von Automobilen, zu realisieren. Ich war geprägt von der Debatte der 90er Jahre über qualifizierte Gruppenarbeit, raus aus der Monotonie des Fließbandes, rein in ganzheitlichere Arbeitsaufgaben. Damals gescheitert, weil das Band einfach von der Kosteneffizienz, das war, was betriebswirtschaftlich unschlagbar stand. Wenn wir jetzt bei Audi sehen als Beispiel, es gibt jetzt wieder Montagelinien, wo ganzheitlicheres Arbeiten möglich ist, wo die Werke auch Entscheidungskompetenz, Handlungskompetenz haben und nicht sozusagen nur ausübende operative Tätigkeiten am Band, dann ist das eine Anwendung, wo ich sage, Digitalisierung lohnt sich.
Dann kommt jetzt die letzte Frage. Wir haben jetzt so viel über Elektroautos gesprochen. Fahren Sie eins?
Ich benutze die Car-Shared-Services-Möglichkeiten und wenn zufälligerweise eine Stadt dafür Elektrofahrzeuge vereinstellen, mache ich das gerne. Selber bin ich ein begeisterter ÖPNV-Fahrer.
Herr Hofmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.